Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Nicht allzu oft führt mich der Weg nach Bayern, obwohl ich gerade vor 3 oder 4 Wochen in Regensburg und Weiden war. Oberpfalz gehört auch zu Bayern, ne? Wenn ich das richtig habe mit meiner Geografie. Habe dort Dienste getan und jetzt eben hier in Traunreuth. Das ist schön, hier zu sein. Aber Bayerisch kann ich immer noch nicht. Tut mir leid, wie gut, dass Sie alle Hochdeutsch verstehen können. Ich komme eben aus dem hohen Norden, wo man Hochdeutsch spricht, komme aus Lemgo. Bin diesmal mit dem Zug gekommen. Das war eine sehr angenehme Fahrt. Bahn hat ausnahmsweise mal nicht gestreikt. Alle Züge fuhren fahrplanmäßig, sodass ich gut hier angekommen bin. Weil eine ganze Reihe von Ihnen mich nicht kennen, sage ich noch ein paar persönliche Worte. Ich mache sehr, sehr viel Frauenarbeit. Also ne, für 2015, 2016 bin ich schon jedes Wochenende ausgebucht für Frauenfreizeiten, Frauentagungen oder Frauenfrühstückstreffen, und zwar im In- und Ausland. Ich war in diesem Jahr schon in China und Japan und auf den Philippinen und habe auch dort Frauenkonferenzen geleitet. Das war schon eine feine Sache. Im nächsten Jahr werde ich auch wieder in Italien sein für eine Frauenkonferenz. Und so bin ich viel unterwegs. Und egal, wo ich bin, Frauen sind alle gleich. Sie sind wissbegierig. Ich will ja nicht sagen neugierig. Wissbegierig, ne? Und dann sitzen sie da und überlegen, wie alt ist die noch? Das stand ja in der Einladung. Wenn Sie die gelesen haben, dann wissen Sie, wie alt ich bin. Aber wenn Sie es nicht gelesen haben, dann kommen Sie vielleicht zu falschen Ergebnissen. Vor ungefähr 20 Jahren war ich bei einem Frauenfrühstückstreffen. Mir saß eine Dame gegenüber, also wohlgemerkt so vor 20 Jahren, und meinte, ich denke, Sie sind so alt wie meine Mutter. Und ich fragte, ja, und wie alt ist Ihre Mutter? 84. Also das war vor ungefähr 20 Jahren. Ich weiß nicht, in Ihren Augen bin ich dann also jetzt über 100, ne? Irgend sowas. Meine Freundin ist im gleichen Jahrgang geboren wie ich. Und als sie gefragt wurde, wie alt sie ist, hat sie ein bisschen rumgeflaxt und gesagt, ich bin ein Kriegskind. Und die Dame, die gefragt hat, hat allen Ernstes zurückgefragt, Erster oder Zweiter Weltkrieg. Also, das mit dem Alter, ne, das ist so eine Sache. Und während Sie da sitzen und darüber nachdenken, wie alt ich bin und nicht aufs Thema hören können, ist es ja besser, wir klären das, ne? Dann haben wir das aus dem Weg geräumt. Also 45 geboren, ich bin nicht 45 Jahre alt, sondern 1945 geboren, so jetzt kann man schnell rechnen. Dann weiß man das Alter. Die ersten 16 Jahre meines Lebens habe ich existiert und nicht gelebt, denn ich habe ohne Hoffnung gelebt, wusste nichts von Gott, von seiner Liebe, hatte Angst vor der Zukunft, wusste nicht, was ich mit meinem Leben machen wollte. Aber als ich 16 war, habe ich gehört, dass es einen lebendigen Gott gibt, der einem Leben einen Sinn und Ziel gibt, der Schuld vergibt und der mich unendlich liebt. Ja, diesen Jesus habe ich dann, als ich 16 war, auf einer Jugendfreizeit eingeladen, in mein Leben zu kommen. Dann habe ich Krankenschwester gelernt und den Beruf nie ausgeübt. Nicht, weil er nicht toll wäre, sondern weil ich dachte, ich brauche noch eine theologische Ausbildung, um eine bessere Krankenschwester zu sein. So bin ich direkt nach der Krankenschwesternausbildung in die Bibelschule Brake gegangen, darum fällt dieser Name immer mal wieder. Und während dieser Zeit, das ist eine 3-jährige Ausbildung, habe ich dann sehr deutlich den Ruf in die Mission gehört. Denn da draußen geht eine Welt vor die Hunde und hat längst nicht die Vorteile, die wir hier in Deutschland haben. Das fängt bei der medizinischen Versorgung an, aber wenn ich an all den Hunger, an all die Not, an all das denke und auch an die Tatsache, dass dort Millionen von Menschen sind, die nicht mal eine Chance haben, von Gott zu hören, es sei denn, Missionare gehen hin. Ja, so war ich dann 7 Jahre auf den Philippinen als Missionarin tätig, wo Asien ein Lächeln trägt. Wunderbares Land. Die Arbeit hat mir viel Freude gemacht. Aber dann wurde ich krebskrank und nach 3 Operationen auf den Philippinen musste ich nach Deutschland zurückkehren. Dort bekamen die Ärzte das nicht in den Griff, aber auch hier, als ich dann in Tübingen in der Uniklinik war, hieß es, wir können die Sache nicht mehr aufhalten, Sie haben 6 Monate zu leben. Ich war 33, als ich das hörte Und man kann sich vorstellen, was da an Gedanken und Hoffnungslosigkeit und Ängsten, all diese Begriffe, die wir auch schon in den Liedern hatten, dann auftauchten in meinem Leben. Hier darf ich stehen, weil Gott auch heute noch Wunder tut. Es war tatsächlich so, dass die Krankheit nicht abgeschlossen war. Ich hatte weitere Krebsoperationen hier in Deutschland, galt als 20 Jahre als aktiv krebskrank und darf trotzdem hier stehen. Und heute geht es mir richtig gut. Also nicht nur heute, sondern jetzt. Ne? Seit 2000 ungefähr geht es mir richtig gut. Und das will ich auch sagen, um Gott die Ehre zu geben. Offensichtlich hat er Arbeit für mich zu tun, denn wir sterben nicht an einer Krankheit, wir sterben am Willen Gottes. Keinen Tag früher und keinen Tag später. Und solange er einen Auftrag für uns hat, gibt er auch die nötige Kraft und das, was wir brauchen. So, ich glaube, dass ich habe keine Familie, das ist ja auch immer eine wichtige Frage für Frauen. Ne? Hast du Familie? Nein. Verheiratet bin ich nicht, Kinder habe ich nicht. Es wäre auch ein bisschen schwierig, das Programm durchzuziehen, wenn ich Familie hätte. Denn dann hat man Verantwortung zu Hause und kann nicht jedes Wochenende in der Gegend herumdüsen. Das geht nicht. Ich habe also keine Familie und die Familie, aus der ich komme, da lebt auch niemand mehr. Meine Eltern, meine Geschwister, alle sind schon tot. Meine Mutter, die 5 Kinder geboren hat, hat 4 beerdigt, bevor sie starb. Als meine Mutter starb, war ich die Einzige, die noch lebte. So habe ich auch keinerlei familiäre Verpflichtungen und kann so ein Programm fahren, wie ich es fahre. Wenn ich nicht unterwegs bin, bin ich immer noch in der Bibelschule Brake, Lemgo. Es gibt ja 3 Brake in Deutschland, eins an der Unterweser, eins bei Bielefeld, eins gehört zu Lemgo und die Bibelschule Brake ist in Lemgo. Und selbst Lemgo ist ja für Bayern nicht unbedingt nachvollziehbar, wo das denn liegt. Kein Vorwurf. Ich wusste nicht, wo Bernau ist, habe ich mir gerade hier von Gabi erklären lassen. Also Lemgo, Detmold, Bielefeld, Teutoburger Wald, Nordrhein-Westfalen, ne? Das ist so die Richtung, aus der ich jetzt gekommen bin. Dort arbeite ich nach wie vor in der Bibelschule mit als Lehrerin, also Montagmorgen um 8 habe ich Unterricht. Ne? Dann komme ich also aus diesem Wochenende zurück morgen und stehe am Montagmorgen um 8 wieder auf der Matte und unterrichte. Fächer, die ich unterrichte, sind unter anderem auch Deutsch, was den Bibelschülern überhaupt nicht gefällt, aber auch eben Frauenstundengestaltung, Seelsorge an Frauen, Frauenarbeit grundsätzlich und das ist nicht nur ein Unterrichtsfach, das ist mein Hobby. Unterwegs zu sein, um mit Frauen jeden Alters, jeder Rasse zusammenzusitzen, über Glaubens- und Lebensfragen nachzudenken, solche Frauentage zu erleben, ist doch was Wunderbares. Ganz oft bin ich ja samstags morgens auf einem Frauenfrühstückstreffen und ein Pastor in Bremen hat vor gar nicht langer Zeit gesagt, Anita frühstückt sich durch Deutschland. Das ist ein wahres Wort. Ich kann Ihnen sagen, diese Frühstückstreffen, das sieht der Frühstückstisch anders aus als bei mir zu Hause, wenn ich dort alleine frühstücken würde. Das ist also etwas, was ich von Herzen genießen kann. Die meiste Zeit fahre ich mit meinem eigenen Auto, liebe das Autofahren. 200, 220 ist die Geschwindigkeit, die ich auf der Autobahn zurücklege. Alles andere ist mir ein bisschen zu langweilig, aber diesmal bin ich mit dem Zug gekommen. So, jetzt habe ich schon so lange geredet und wie Sie schon mitbekommen haben, zwischen den Zeilen, ich bin Lehrerin und Lehrerinnen sind schrecklich. Die geben ihren Schülerinnen immer Aufgaben zu tun und sie werden nicht drum herum kommen, auch heute Morgen Aufgaben zu erledigen. Darum liegen zum Beispiel Stifte auf den Tischen, da liegen auch Zettel auf den Tischen und keine Sorge, es gibt keine Zensuren. Keiner wird bloßgestellt, keiner muss laut vorlesen, was er geschrieben hat. Aber ich werde zwischendurch Ihre Mitarbeit brauchen. Über diesem Tag steht ja das Thema Hoffnung für morgen. Und wir Menschen brauchen Hoffnung. Ein österreichischer Psychologe hat einmal gesagt, wo die Hoffnung stirbt, stirbt der Mensch. Er beschreibt die Situation im Konzentrationslager und hat gesagt, dass in dem Augenblick, wo Menschen die Hoffnung aufgegeben haben, da rauszukommen, sind sie gestorben. Nur die, die die Hoffnung hatten, dass es vielleicht doch noch möglich ist, das zu überleben, da rauszukommen, da wurden Energien freigesetzt, sodass sie weiterleben konnten. Und vielleicht kennt jemand von Ihnen diesen Film Jakob der Lügner. Hat jemand mal den Film gesehen? Geht unter die Haut, weiß auch nicht von daher, ob ich ihn empfehlen soll. Aber dieser Film spielt im Ghetto von Warschau. Auch Drittes Reich, die Juden sind dort zusammengepfercht in einem Ghetto und fast jeden Tag gibt es Selbstmorde in diesem Ghetto, weil die Menschen keine Hoffnung mehr hatten. Und einer, dieser Jakob, hat einmal seine Sperrstunde verpasst und wurde von den Deutschen aufgegriffen und während er im Reichsbüro da saß und auf seine Vernehmung wartete, hörte er einen deutschen Sender. Dort in diesem Ghetto hatten sie ja kein Radio. Und dort hörte er die Nachricht, dass die Russen kurz vor den Toren Warschaus stehen. Und damit flammte die Hoffnung auf, dass sie aus diesem Ghetto befreit werden. Er kam dann zurück in dieses Ghetto und sagte, haltet durch, die Russen stehen vor den Toren Warschaus, wir werden hier aus diesem Ghetto rauskommen. Aber das zögerte sich hinaus und das zögerte sich hinaus. Und er erfand jeden Tag neue Nachrichten, die er gar nicht mehr hörte. Tat so, als hätte er ein Radio, aus dem er eben diese Nachrichten bekommt. Und irgendwann merkt er selbst, ich will die Leute nicht länger belügen. Und sagt, ich höre jetzt auf, ich kann das nicht mehr. Diese Nachrichten erfinden, diese Leute anzulügen. Und da war ein Arzt in diesem Ghetto und der hat diesen Jakob angefleht, mach weiter. Wenn du aufhörst, ihnen diese Nachrichten, diese Lügen zu erzählen, werden die Selbstmorde wieder beginnen. Denn wenn Menschen keine Hoffnung mehr haben, dann haben sie auch keinen Mut, weiterzuleben. Also Hoffnung für alle, das steht ja, oder Hoffnung für morgen, das steht ja hier über diesem Tag. Und unser Denken und auch das Thema des Nachmittags, unsere Ängste, haben ganz viel damit zu tun, mit diesem Gesamtthema Hoffnung. Und ich habe jetzt die erste Aufgabe für Sie. Ich möchte gerne einmal, dass Sie Hoffnung definieren. Also Sie sollen nur einen Satz, jeder nimmt so einen Zettel, einen Satz aufschreiben auf diesen Zettel. Hoffnung ist, und dann beenden Sie diesen Satz. Was ist Hoffnung? Noch ein bisschen näher. So, nur einen Satz. Was ist Hoffnung? Und ich sammle ein paar Zettel ein und lese vor, was Sie geschrieben haben. Keiner weiß, wer was geschrieben hat. Von daher mutig schreiben. Hoffnung ist, was stellen Sie sich unter Hoffnung vor? Ist so eine vage Vorstellung, dass morgen auch die Sonne scheint, oder? Naja, diese Art von Hoffnung, die brauchen wir wahrscheinlich nicht zum Überleben. Ob die Sonne scheint oder nicht, morgen, davon ist unser Leben ja nicht abhängig. Hoffnung ist was? Wer mag mir mutig den, da kann man an jedem Tisch so eine Person ein paar Zettel einsammeln und mir bringen. Das wäre schön. Kein Druck, also wir sind hier keine Schule. Ich kontrolliere auch nicht, ob jeder einen Zettel geschrieben hat. Danke. Danke. Super. Ich glaube, ich brauche mein Referat gar nicht zu halten. Bitte Zettel nicht falten. Wir haben extra kleine Zettel genommen, sonst muss ich die alle wieder auseinanderfalten hier vorne. Genau das habe ich nämlich befürchtet, dass das passiert. Kenn doch meine Pappenheimer. Oh, da kommen noch Zettel. Klasse. So, dann schauen wir doch mal, was Hoffnung ist. Hoffnung ist das Gefühl, dass sich alles im Guten weiterentwickelt. Das ist schon mal eine tolle Definition. Weil das war es. Wenn wir von Hoffnung reden, dann reden wir immer von etwas, was in der Zukunft sich hoffentlich zum Guten wendet. Ne? Man verbindet Hoffnung mit etwas Gutem. Auch hier, Hoffnung ist, dass alles gut wird. Oder was steht hier? Hoffnung ist der Glaube und das Vertrauen, dass alles zum Besten, zum Guten wird. Merken wir, geht alles in die gleiche Richtung. Irgendetwas muss sich zum Guten wenden. Irgendetwas soll sich zum Guten wenden. Hoffnung ist, an morgen zu glauben. Festhalten, schöne Definition. Hoffnung ist das Wissen, dass Gottes Liebe jeden Morgen neu ist. Hoffnung ist bedingungsloses Gottvertrauen. Ich ziehe jetzt einfach mal raus. Hoffnung ist Blick in den Himmel. Wow, hier haben wir Poeten unter uns. Das ist sehr schön. Das ist so ähnlich wie der Satz, Freude ist die Blume, die nur im Boden der Liebe wächst. Das ist ein tolles Zitat. Also das klingt dann sehr poetisch, ne? Hoffnung ist lebensnotwendig, garantiert. Hoffnung ist das Vertrauen auf eine in der Zukunft liegende Wirklichkeit. Hoffnung ist, wenn ich an etwas Gutes glauben kann. Hoffnung ist, das Licht am Ende vom Tunnel zu sehen, auch wenn es ganz klein ist. Super Antworten. Hoffnung ist Glaube. Hoffnung ist dann etwas, ist, dass etwas sehr Schönes noch kommt. Hoffnung ist, dass uns unser Herr nie im Stich lassen wird. Jesus Christus ist meine Hoffnung. Hoffnung ist eine Perspektive für die Zukunft zu haben. Hoffnung ist das Überzeugtsein, dass Gottes Wege gut sind, er alles in der Hand hat und ihm nichts entgleitet. Hoffnung ist, ich komme nicht um. Hoffnung ist Leben hier und jetzt mit Jesus und Leben in der Ewigkeit mit Jesus. Hoffnung, mein Leben jeden Tag zu genießen, jeden Tag aufs Neue. Hoffnung ist Leben, Vertrauen. Also da merken wir schon, Leben, Vertrauen, Gutes, das sind Wörter, die sich immer wiederholen. Hoffnung ist Gott nahe zu sein, Leben in Frieden. Hoffnung ist, in einer schlimmen Situation nicht aufzugeben. Da merken wir auch, einige dieser Definitionen sagen schon, was die Hoffnung mit uns macht, wie wir leben, weil wir diese Hoffnung haben. Hoffnung ist, nach dem Tod bei Jesus zu sein, Mut für heute und morgen. Hoffnung ist, dass ich lebe, meine Zukunft. Hoffnung ist zu wissen, dass es weitergeht, auch wenn man den Weg nicht sieht. Das ist ja so der Augenblick, wo wir Hoffnung brauchen. Wenn man nichts sieht, wenn man schon alles sieht, wenn man schon alles weiß, dann muss man in dem Sinne nicht mehr hoffen. Dann hat man es klar vor Augen. Hoffnung ist das Vertrauen auf Gott, auf seine Treue. Hoffnung sind Wünsche. Hoffnung ist das Wissen, das Gefühl, es lohnt sich. Über dieses Gefühl reden wir heute noch, weil wir merken müssen, dass unsere Gefühle von unseren Gedanken her bestimmt werden. Wie wir fühlen, hängt ab von unserem Denken. Und darum ist ja unser Thema auch heute Morgen, unser Denken bestimmt unser Leben. Manchmal meinen wir, unsere Gefühle bestimmen unser Leben, aber es wird alles in unserem Denken festgelegt. Und welche Gefühle ich habe, ob ich Hoffnung habe, wird eben auch in unserem Denken festgelegt. Darum ist unser Thema heute Morgen dann das erste Unterthema, das unser Denken, unser Leben bestimmt. Hoffnung ist etwas zu glauben, was man noch nicht sehen kann. Hoffnung ist ein Lebenselixier. Hoffnung ist die Aussicht auf Gutes in der Zukunft, ist Vertrauen für morgen, ist für mich die Kraft zum Leben, weil ich ein Ziel habe, die feste Zuversicht auf das, was ich jetzt noch nicht sehen, hören oder spüren kann. Hoffnung ist Freude auf morgen. Hoffnung ist Leben. Oh, das sind so klasse Sätze. Hoffnung ist das Licht am Horizont, das immer leuchtet. Hoffnung ist Zuversicht für morgen. Und auch so ein Wort Zuversicht. Wenn wir keine Zuversicht hätten, dann würde es sich nicht lohnen, in den morgigen Tag zu gehen. Hoffnung ist der Glaube, dass sich alles im Leben zum Positiven wendet. Das Leben gelingt mit Gott. Hoffnung ist, Jesus näher zu kommen, mit ihm mein Leben voller werden zu lassen. Hoffnung ist eine Gewissheit, die man im Herzen festmacht. Hoffnung ist der Glaube an morgen. Hoffnung ist eine Vorausschau auf das, was kommen wird. Hoffnung ist eine Idee, ein Wunsch, die Überzeugung, dass es weitergeht. Dann Aufgaben, Hoffnung für morgen. Hoffnung ist die Erwartung auf Erfüllung. Hoffnung ist die Gewissheit, dass Jesus durchträgt bis in die Ewigkeit. Hoffnung für alle. Hoffnung ist ein ewiges Leben. Das ist Hoffnung. Hoffnung ist, dass meine Augenkrankheit besser wird. Genau. Auch ganz spezifische Dinge schließen wir da ja ein. Nicht nur ich hoffe auf Sonnenschein morgen, sondern ich hoffe, dass ich gesund werde. Ich hoffe, dass ich nicht an der Altersarmut zugrunde gehe. Ich hoffe, dass meine Kinder einen Arbeitsplatz finden. Und jetzt könnten wir ja ganz, ganz viele Dinge aufzählen. Unser Alltag ist ja voll mit diesen Hoffnungen und Wünschen. Hoffnung ist der Gedanke, getragen zu sein. Also genau darum geht's. Wir brauchen diese Hoffnung, um zu leben. Nun gibt es ja eine Diesseitshoffnung, und das ist auch deutlich geworden, und viele haben das auch schon angesprochen. Es gibt eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht, und da reden wir eben von der Hoffnung des ewigen Lebens. Und was ich auch sehr schön fand auf Ihren Zetteln, es gibt diese Diesseitshoffnung, ich hoffe, dass die Sonne morgen scheint. Da ist ja eine gewisse Unsicherheit dabei. Wir wissen es nicht genau. Selbst wenn der Wetterbericht sagt, es wird einigermaßen schön, da bleiben ja Ungewissheiten. Auch wenn ich hoffe, gesund zu werden, ich habe keine Garantie, dass ich gesund werde. Aber dann gibt es diese Hoffnung mit der Ewigkeitsperspektive. Und die Bibel sagt tatsächlich, die lebendige Hoffnung ist eine feste Gewissheit, dass diese Dinge geschehen. Und das ist der große Unterschied zwischen den Dingen, die ich hier hoffe, die vielleicht und hoffentlich geschehen, und dann diese Hoffnung, mit der ich leben kann, eine Hoffnung, die vielmehr dem Vertrauen, Zuversicht, Glaube, all diese Wörter, die Sie auch gebraucht haben. Wenn man mal googelt und Hoffnungszitate liest, ist das schon erstaunlich. Da sagt Francis Bacon, Hoffnung ist ein gutes Frühstück, aber ein schlechtes Abendbrot. Finde ich auch sehr gut ausgedrückt. Ne? Wenn man morgens noch Hoffnung hat für den Tag, dann geht man ja anders in den Tag. Wenn ich erst abends anfange zu hoffen, dann ist der Tag schon gelaufen. Also Hoffnung ist ein gutes Frühstück, aber ein schlechtes Abendbrot. Oder diesen Satz finde ich auch sehr schön von Jean Jaurès. Die größten Menschen sind jene, die anderen Hoffnung geben können. Sind wir Menschen, die andere Hoffnung geben, oder sind wir Menschen, die andere eher runterziehen und diese Abwärtsspirale, die im Leben vieler, vieler Menschen vorhanden ist, beschleunigen? Hier ist Friedrich Nietzsche, also nicht mein Lieblingsautor, aber der sagt auch manchmal ganz gute Dinge. Die Hoffnung ist der Regenbogen über den herabstürzenden Bach des Lebens. Na, wenn das nicht ein tolles Zitat ist. Hoffnung und Freude sind die besten Ärzte. Viele, viele Ärzte haben Zitate gegeben, geschrieben, in denen sie sagen, zum Beispiel sagt ein Arzt, Hoffnung ist die Medizin, die ich am häufigsten einsetze. Und Hoffnung nimmt Angst. Darauf werde ich später noch zurückkommen, besonders heute Nachmittag, wenn wir über Angst reden. Wie kann ich Angst auch überwinden? Angst überwinden, ohne dass Hoffnung im Leben ist, wird nicht möglich sein. Die beiden Dinge gehören ganz eng zusammen. Dann, es ist besser, das finde ich auch gut, sagt Hans Kasper, es ist besser, Deiche zu bauen, als darauf zu hoffen, dass die Flut allmählich Vernunft annimmt. So ein gutes Zitat. Oder aber Napoleon sagt, Mut und Liebe haben eines gemeinsam, beide werden von der Hoffnung genährt. Und Theodor Storm sagt, wir können wohl das Glück entbehren, aber nicht die Hoffnung. Denn wenn die Hoffnung stirbt, stirbt der Mensch. Und es ist gut, wenn wir das heute bei diesen beiden Themen, die wir ansprechen, dein Denken bestimmt dein Leben und die Angst und ihre Überwindung, das vor Augen haben, die Hoffnung wie einen Regenbogen über diesem Ganzen sehen, wenn wir jetzt über das Denken nachdenken. Auch im Blick auf das Denken gibt es Zitate. Nein, ich gebe Ihnen nicht schon gleich die nächste Aufgabe. Aber lese noch mal ein paar Zitate über das Denken. Es gibt ja so ganz dumme Zitate über das Denken. Zum Beispiel diesen Zungenbrecher, das Denken ist gedankenloses Denken. Wenn du denkst, du denkst, denkst du nur, du denkst, denken, aber tust du nie. Blödsinn. Wir Menschen denken immer. Und dann gibt es auch solche, die sagen, dass wir das Denken den Pferden überlassen sollen. Die hätten den größeren Kopf. Das mag wohl stimmen, dass die den größeren Kopf haben, aber ich glaube, dass nur der Mensch ausgestattet ist mit dieser Fähigkeit des Denkens. Auch Tiere sind Kreatur Gottes, keine Frage, aber sie sind nicht als Ebenbild Gottes geschaffen, so wie die Menschen. Und wenn die Bibel sagt, dass wir Frauen als Ebenbild Gottes geschaffen sind, dann heißt das ausgestattet mit Verstand, Gefühl und Wollen. Und dieser Verstand, das ist etwas so Großartiges. Und wenn dieser Frauentag dazu dienen kann, dass sie ganz neu dankbar sind dafür, dass sie denken können, dann hat sich der Frauentag schon gelohnt. Wir können denken. Überlasst das Denken den Pferden. Nein, sie haben den größeren Kopf, aber wir überlassen ihnen das Denken nicht. Dann, die meisten Menschen denken darüber nach, na, das ist ein Zitat, das uns wahrscheinlich ein bisschen unter die Haut geht. Die meisten Menschen denken darüber nach, was die anderen Menschen über sie denken. Stimmt, ne? Mhm. Und der Ford, Henry Ford, der hat was Gemeines gesagt. Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit. Na, das ist auch gemein, so ein Zitat, ne? Dann, das Glück deines Lebens hängt ab von der Beschaffenheit deiner Gedanken. Dein Denken bestimmt dein Leben. Also zunächst einmal freuen wir uns über das Potenzial. Wir können denken. Und zwei Dinge machen unseren Verstand auf ganz besondere Weise so attraktiv. Natürlich, dass wir denken können, auch analytisch denken können, dass wir Dinge erforschen können und so weiter. Aber darum soll es heute Morgen gar nicht so sehr gehen. Dies ist ja kein wissenschaftlicher Vortrag, sondern die Tatsache, dass wir in unserem Verstand alles speichern können und die Tatsache, dass wir Fantasie haben, Kreativität oder Vorstellungskraft, wie immer wir das nennen wollen, denn davon hängt unser Leben ab. Wir können speichern. Alles, was wir hören, lesen, sehen, aufnehmen, alles, was wir mit unseren fünf Sinnen aufnehmen, wird gespeichert, ob wir wollen oder nicht. Was wir nicht bewusst speichern, speichert unser Unterbewusstsein, aber wir speichern alles. Und das ist zunächst einmal etwas Großartiges. Wir sind heute die Person, die wir sind, weil wir so viel gespeichert haben. Wir haben Erinnerungen gespeichert, wir haben Begegnungen gespeichert, wir haben Namen gespeichert, wir haben Melodien gespeichert, wir haben schöne und negative Dinge gespeichert, aber wir haben gespeichert. Und das macht aus uns die Person, die wir sind. Dass wir also speichern können, macht das Zusammenleben schon mal sehr viel einfacher. Wenn wir uns nie einen Namen merken könnten, ich weiß, einige gehen verloren und man vergisst auch mal, was auf der Liste steht, aber grundsätzlich speichern wir ja Dinge und das ist gut in unseren Begegnungen. Wir speichern. Wir machen allerdings auch die Erfahrung, dass das Gespeicherte nicht immer abrufbar ist, ne? Das kennen wir ja auch. Und da bin ich so dankbar, dass mein Computer ein Suchprogramm hat. Ich speichere ja ganz viele Dinge in meinem Computer, aber dann frage ich mich, in welchem Ordner habe ich das denn jetzt gespeichert? Und ich weiß es nicht mehr, wie gut, dass es dann ein Suchprogramm gibt, ne, dann gebe ich das Stichwort ein und kann es wiederfinden. Manchmal wünschte ich mir so ein Suchprogramm in meinem Gehirn. Da habe ich Tagalog gelernt, die Sprache der Filipinos, und habe sie fließend gesprochen, habe in der Sprache unterrichtet und Bibelarbeiten gehalten und so weiter. Und jetzt war ich da und ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel Vokabular mir gefehlt hat, als ich jetzt nach so vielen Jahren wieder da war. Irgendwo sind all diese Wörter gespeichert. Und wenn ich sie dann gehört habe, dann kam dieses Aha-Erlebnis. Ah ja, ne? Es ist noch da. Aber ich konnte es nicht abrufen. Man kann bestimmte Schubladen nicht aufziehen, obwohl man genau weiß, habe ich irgendwann gehört, habe ich irgendwann gelesen, habe ich irgendwann gelernt. Meine Schüler im Examen. Aber ich habe das doch gelernt. Und dann sitzt man vor diesem Blatt Papier und man kann es nicht abrufen. Das ist eine ziemlich schreckliche Erfahrung. Aber es ist vorhanden. Es ist vorhanden. Und man merkt es, dass es vorhanden ist, dass manchmal eine Schublade aufspringt, ohne dass wir es wollen. Und das ist auch eine erschreckende Erfahrung. Einmal diese erschreckende Erfahrung, dass Schubladen klemmen, dass wir sie nicht aufziehen können, aber auch die Erfahrung, dass plötzlich eine Erinnerung, ein Wort, etwas, was wir eigentlich längst unter den Füßen zu haben glaubten, etwas, was wir eigentlich vergessen wollten, es taucht wieder auf. Da sind diese Bilder wieder. Und wir empfinden denselben Schmerz, den wir damals empfunden haben. Wir empfinden dieselbe innere Abwehr, was auch immer es war. Und wir dachten, ach, und ich dachte, ich hätte das unter den Füßen. Und jetzt ist es wieder da. Wir speichern. Das ist, wie gesagt, etwas ganz Großartiges, dass wir speichern können. Und unser Gehirn kann eine Unmenge speichern. Man hat gesagt, wollte man einen Computer bauen, der so viel speichern kann wie das menschliche Gehirn, müsste der Computer mindestens so groß sein wie das Empire State Building in Amerika. Wir speichern. Aber wir werden noch sehen, das hat auch eine große Verantwortung. Denn was wir speichern, ich entscheide, welche Dinge ich in meinen Computer speichere. Stimmt's? Ich entscheide doch, was ich aufheben will und was ich rausschmeißen will. Manchmal, wenn man dann nach einigen Monaten wieder reingeht, dann merkt man, ach, das habe ich ganz umsonst gespeichert, schmeiße ich auch noch raus. Aber ich entscheide, was da gespeichert wird und was nicht. Im Blick auf unser Gehirn tragen wir auch eine Verantwortung. Was speichern wir? Denn unser Denken bestimmt unser Leben. Was drinnen ist, kommt raus. Wir wissen das zum Beispiel von Verbrechen, die geschehen, oder von einem Schüler, der amok läuft und Schulkameraden umbringt. Was macht man? Man versucht herauszufinden, womit der gedanklich beschäftigt war in den letzten Wochen. Man fragt sich, was hat ihn dazu gebracht, diese Tat zu vollbringen? Was hat ihn bewegt? Mit welchen Bildern hat er sich beschäftigt? Welche Filme hat er angeschaut? Was hat er gepostet auf Twitter oder Facebook oder wie auch immer, um herauszufinden, was ist in seinem Kopf abgelaufen? Denn alles, was wir sagen, alles, was wir tun, egal wie wir reagieren, es hat den Ursprung in den Gedanken. Und das stellt uns in eine ganz große Verantwortung. Womit fülle ich die? Was erlaube ich dort? Was wird dort gespeichert? Das ist die große Frage. Also das ist das eine, das wir speichern können. Das ist so großartig. Das zweite ist eben, dass wir unsere Vorstellungskraft einsetzen können. Damit meine ich diese Kreativität, diese Bilder, die wir ablaufen lassen, die Filme, die wir ablaufen lassen. Also wer immer hier die Dekoration gemacht hat, hat sich vorher überlegt, welche Farben, welche Blümchen, was wollen wir machen. Da ist jemand kreativ genug, um zu überlegen. Dann gibt es Leute, die handarbeiten und schon vorher, ich bin ja immer wieder erstaunt, ich kann einiges nachmachen, aber mir fehlt so eine Kreativität, um etwas zu entwerfen. Andere können das, haben so eine kreative Ader, dass sie Dinge entwerfen können. Musiker. Meistens haben sie ihre Musik schon im Kopf, bevor sie überhaupt die ersten Noten aufs Papier bringen. Maler, die stellen sich ein bestimmtes Bild schon vor und sagen, oh, das würde ich gerne mal malen. Und gehen dann an die Leinwand und fangen an. Und da entsteht etwas, was in ihrer Vorstellung schon da ist. Also diese Vorstellungskraft, wir haben sie alle. Die Frage ist dann eben auch nur, wie wir sie nutzen. Dass wir sie haben, dass wir Filme ablaufen lassen können, ist etwas ganz, ganz Großartiges und hat eine Auswirkung, weil unser Denken unser Leben bestimmt. Wenn wir uns ein Monster vorstellen, haben wir Angst. Wenn wir uns was Leckeres vorstellen, kann das Wasser im Mund zusammenlaufen. Kennen Sie das? Vorstellung, nur die Vorstellungskraft. Wir stellen uns bestimmte Dinge vor und das macht etwas mit uns. Warum? Weil Gedanken alles andere auslösen in unserem Körper. Wenn ich zum Beispiel in meiner Vorstellungskraft oder auf der Leinwand meiner Vorstellung mich immer klein sehe, und es gibt viele Frauen, die sehen sich ganz klein und unbedeutend und wertlos. Und wenn ich mich immer so sehe, naja, dann laufe ich eben so durch die Gegend. Ne? Entschuldigung, dass ich auch auf dieser Welt bin. Dann vergesse ich, dass mir Kraft und Würde geschenkt sind. Was läuft da ab? Wir kommen nachher auf diese Punkte zurück, weil es ja heute Morgen darum geht, wie kann unser Denken so verändert werden, dass mein Leben eben auch voller Hoffnung sein kann, voller Freude, voller Ausstrahlung und ich nicht Sklave meiner Gedanken und vor allen Dingen nicht Sklave meiner negativen Gedanken bin. Es wird einen Vers geben, den wir immer wieder heute Morgen betrachten und das ist Philipper 4, Vers 8. Für diejenigen, die gerne das in der Bibel nachschlagen wollen, Philipper 4, Vers 8. Da wird uns nämlich gesagt, womit wir unsere Gedanken füllen sollen. Es heißt dort, und ich lese diesen Vers mal in unterschiedlichen Übersetzungen, dann wird das so richtig deutlich. Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert und erfreulich ist, Alles, was als Tugend gilt oder Lob verdient, darauf seid bedacht oder darüber denkt nach. Jetzt muss man sich mal diese Liste vor Augen führen, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht, was rein, was liebenswert, erfreulich, alles, was als Tugend gilt oder Lob verdient, darüber denkt nach. Wenn man uns so einen Chip einpflanzen würde und der würde mal eine Woche lang aufnehmen, was wir so im Laufe einer Woche alles denken, was würde dabei rauskommen? Alles, was lieblich ist und erfreulich und gerecht und wahrhaftig und was Lob verdient. Ihr Schmunzeln zeigt mir schon, dass Sie mit mir hier auf einer Welle schwimmen. Natürlich, wir wissen ganz genau, dass da im Laufe eines Tages alles Mögliche durch unseren Kopf schießt und natürlich auch aus unserem Mund kommt. Denn jedes Wort, das wir sagen, hat seinen Ursprung in den Gedanken. Also da kommt eine Menge Mist zusammen, so im Laufe einer Woche, wenn wir ganz ehrlich sind. Und darum gibt uns die Bibel einen solchen Vers. Ich lese ihn nochmal in einer anderen Übersetzung. Orientiert euch an dem, was wahrhaftig gut und gerecht, was anständig, liebenswert und schön ist. Wo immer ihr Gutes entdeckt, was Lob verdient, darüber denkt nach. Also der Vers beginnt mit einem orientiert euch an dem. Oder in noch eine andere Übersetzung. Ansonsten denkt über das nach, was wahr ist, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und Bewundernswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Sind wir mal ehrlich, wenn wir das praktizieren würden, würde unser Alltag anders aussehen. Wenn wir das praktizieren würden, würde unser Miteinander anders aussehen. Unsere Gespräche würden anders verlaufen. Unser Denken bestimmt unser Leben. Richtet euch nach dem, was wahrhaftig, gerecht, liebenswert, würdig ist. Darüber denkt nach. Darauf richtet eure Gedanken aus. Nun, ich will auch hinzufügen, manchmal sind unsere Gedanken gar nicht nur böse oder schlecht oder unrein. Manchmal sind unsere Gedanken einfach zu klein, zu nebensächlich, so oberflächlich. Wir reflektieren nicht genug. Wir lassen die Gedanken einfach laufen. Kennen wir den Begriff, ne? Die Gedanken laufen lassen? Oder dann benutzen wir, wenn sie dann nicht mehr nur laufen, die Gedanken kreisen in unserem Kopf. Und immer wieder dieselben Gedanken, die da kreisen. Und natürlich bestimmen sie die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir leben, wie wir unseren Alltag sehen. Und wenn wir uns nur mit kleinen und nebensächlichen und unwichtigen Gedanken beschäftigen, dann hat das zur Folge, dass wir uns selbst manchmal ganz unwichtig vorkommen oder dass wir die Arbeit, die wir tun, als unwichtig einstufen, weil unsere Gedanken so kleinkariert sind, weil sie sich mit so nichtigen Dingen beschäftigen. Und da hat Dietrich Bonhoeffer ein schönes Zitat gesagt. Er sagt, man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die uns stärken. Also durch die kleinen hindurchdenken zu den großen, die uns stärken. Was drinnen ist, kommt raus. Womit haben wir unsere Gedanken gefüllt? Was haben wir gespeichert? Achten wir überhaupt darauf, was wir speichern, was wir da hineinfließen lassen in unsere Seelen? Nun, auch dazu gibt uns die Bibel ein sehr deutliches Wort. In Matthäus lesen wir, dass das, was drinnen ist, rauskommt. Matthäus 12, Vers 35. Da heißt es, ein guter Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens Gutes hervor und ein böser Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Die Frage ist, was ist drin? Was drinnen ist, kommt raus. Wenn ein guter Schatz in unserem Herzen ist, wenn da gute Dinge sind in unseren Gedanken, kommt auch Gutes raus. Wenn Böses drin ist, dann kommt Böses raus. Nun, hier ist plötzlich vom Herzen die Rede. Ich dachte, wir reden von den Gedanken. Es ist schon erstaunlich, dass die Bibel Herz und Gedanken auf einer Stufe gebraucht. Und man das willkürlich auswechseln kann. Im Grunde genommen sagt die Bibel, achte auf das, was drinnen ist. Ob jetzt in den Gedanken oder in deinem Herzen. Da ist zum Beispiel in Sprüche 4, Vers 23, steht ein Vers, der uns in den letzten Wochen sehr stark beschäftigt hat. Wir hatten gerade Absolvierungskonferenz und haben über 40 junge Leute, also nach 3 Jahren entlassen, konnten absolvieren. Und die Absolvierungskonferenz stand unter dem Thema Behüte dein Herz. In Sprüche 4, Vers 23 steht dieses Wort, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Und das Wort für Herz könnte hier genauso gut Gedanken sein. Behüte deine Gedanken, denn daraus quillt das Leben. Das, was du drinnen gespeichert hast, das, was drinnen ist, bestimmt dein Leben. In einer anderen Übersetzung, mehr als alles, hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Und dann haben unsere Lehrer zu diesem Thema unterschiedliche Botschaften gebracht. Und unser Studienleiter hatte eine Predigt, in der ein Satz immer wieder vorkam. Er sagte, das Herz behüten bedeutet, darauf zu achten, was wir reinlassen, was wir zulassen und was wir rauslassen. Das war doch eine sehr hilfreiche Aussage. Wir sollten darauf achten, was wir reinlassen. Wohin hören wir? Oder auf wen oder was hören wir? Oder welche Filme ziehe ich mir rein? Welche Bücher lese ich? Womit beschäftige ich mich? Was lasse ich rein? Dann, was lasse ich zu? Dass manchmal Gedanken kommen, ohne dass wir etwas dagegen tun können, das sagt ja schon Martin Luther, ne? Er sagt, wir können ja nicht verhindern, dass die Gedanken über unserem Kopf kreisen, aber wir können verhindern, dass sie Nester in unseren Haaren bauen. Die Frage ist also, was lasse ich zu? Da kommt so ein Film, da kommen solche Gedanken. Und ich weiß genau, die entsprechen Philipper 4, 8 nicht. Das, was wir vorhin gelesen haben. Was mache ich damit? Lasse ich sie zu? Sage ich einfach, ich kann ja nicht anders. Lasse ich sie zu, indem ich sogar mit anderen darüber rede, andere damit beeinflusse, indem ich diesen Gedanken Raum gebe, damit sie wachsen können, denn den Dingen, die ich Raum gebe, ne, die werden immer größer und mächtiger. Ein anderes Zitat ist, das, was ich anschaue, gewinnt Macht über mich. Also wenn ich mich dann mit dieser Sache beschäftige, wird die Sache immer größer. Es kommt darauf an, was ich reinlasse, was ich zulasse und was ich rauslasse. Denn ganz oft, selbst wenn da ein negativer Gedanke ist und ich lasse den auch noch raus, dann beeinflusse ich auch noch andere damit. Und wenn der andere mir dann auch noch zustimmt und sagt, ja, du hast ja auch recht, denn sind wir mal ehrlich, wenn einer negativen Gedanken äußert über eine Person oder über eine Sache, ganz selten begegnet mir das, dass jemand sagt, ich sehe das aber anders. Fast immer, ja du, das ist mir auch schon aufgefallen und du hast recht. Und, ne, und dann kriegt man noch so seine Bestätigung für diesen negativen Gedanken und die Abwärtsspirale geht noch ein bisschen weiter runter. Wir sind so. Wir sind als Menschen so, dass wir viel eher aufs Negative hören, dass wir viel schneller beeinflusst sind in die negative Richtung als in die positive Richtung. Und das hat mit unserem Denken zu tun. Was ist da gespeichert? Ich habe eine große Verantwortung. Aber zuerst mal wollen wir uns darüber freuen, dass wir uns speichern können, dass wir eine Vorstellungskraft haben, dass wir das einsetzen können und wir uns darüber freuen können. Es ist großartig, dass wir denken können. Gott hat uns Menschen wunderbar geschaffen. Wie reich wird unser Leben durch all die Wahrnehmungen, die uns geschenkt werden, durch die Möglichkeit, Pläne zu schmieden und dann auch auszuführen. Wie können Gedanken erfreuen, ermutigen und beflügeln. Also, dass wir denken können, ist schon eine tolle Sache. Freuen wir uns darüber. Und jetzt kommt das dicke, fette Aber, über das ich dann nachher spreche, dass wir es ausrotten sollen, aber jetzt gebrauche ich es. Wobei dieses Aber seine Berechtigung hat. Überall, wo großes Potenzial ist, liegen auch große Gefahren. Das ist so. Zum Beispiel Reichtum. Reichtum ist ein tolles Potenzial. Wenn Reichtum gut eingesetzt wird, kann dieser Reichtum nicht nur die Menschen erfreuen, die diesen Reichtum haben, sondern mit Reichtum ist in dieser Welt schon viel, viel Gutes geschaffen, durch Spenden, die gegeben worden sind und so weiter. Reichtum ist ein gewaltiges Potenzial. Aber wir wissen auch, wie viele Menschen durch Reichtum schon kaputt gegangen sind. Wie viel Korruption entsteht durch Reichtum, wie oft Reichtum missbraucht wird. Also Reichtum eine große Gefahr. Oder vielleicht ein besseres Beispiel: Macht. Wenn ein Machthaber in einem Land seine Macht für das Wohl des Volkes einsetzt, dann dient das dem Wohl des ganzen Volkes. Aber wer ein Machthaber missbraucht seine Macht, dann leidet ein ganzes Volk. Und so ist das mit den Gedanken. Wunderbares Potenzial, aber große Gefahr. Und jetzt haben Sie wieder eine Aufgabe. Nicht jeder für sich, sondern so in kleinen Vierergruppen, so wie Sie an den Tischen sitzen, immer so die zwei Personen oder vier Personen, die sich gegenüber sitzen. Und jetzt sollen Sie mal herausfinden, darüber reden, so 10 Minuten, welche Gefahren lauern auf unsere Gedanken? Welchen Gefahren sind Sie ausgesetzt? Werde hier ein bisschen ratlos angeguckt. Versuchen Sie mal herauszufinden, welchen Gefahren sind wir ausgesetzt? So, jetzt wäre es ja schön, wenn von jedem Tisch wenigstens eine Person sagen könnte, so eine Gefahr nennen könnte. Schön laut, dass die anderen es alle hören, aber sonst wiederhole ich es von ihr vorne. Einfach mal in den Raum sagen. Wir fangen mal hier vorne an. Was könnte eine Gefahr sein? Eine Gefahr der Gedanken. Also dann ist es jetzt zu spät, wenn ihr die Frage jetzt noch nicht verstanden habt. Ja, genau. Eine Gefahr nennen. Von jedem Tisch möchte ich eine Gefahr hören. Die Gefahr, eine Antwort. Was sind die Gefahren? Habt ihr eine? Ja, okay, fangt ihr mal an. Nee, nur eine. Erwartungen. Dass die zu hoch sind? Aha, genau. Und die haben ja dann oft mit Enttäuschung zu tun. Ne? Wir formulieren so viele Erwartungen in unseren Gedanken. Okay, super. Nächste Tisch. Ja, das ist eine ganz große Gefahr. Da gibt es andere Wörter dafür, sich festbeißen, einfahren, ne, so eingefahrene Gedanken oder ein Denkmuster entwickeln, aus dem man dann nicht mehr rauskommt. Genau. Der nächste Tisch. Irgendeine. Mutig. Ja, negatives Denken. Und ich glaube, wir Frauen neigen ein bisschen dazu, ne, zum negativen Denken. Genau. Und das ist auch so ein Denkschema. Man will das eigentlich gar nicht. Der Peter Hanne hat ein Buch geschrieben, Endlich Schluss mit Eigentlich. Ne? Der hat auch ein Buch geschrieben, Endlich Schluss mit Lustig. Aber dieses Eigentlich will man das ja gar nicht. Und trotzdem taucht es immer wieder auf. Jetzt gehen wir mal auf diese Seite. Ist eine Gefahr noch nicht genannt, die ihr auf euren Zetteln habt, ja? Nochmal akustisch. Beeinflussung. Danke, dass das Wort gekommen ist. Unsere Gedanken sind beeinflussbar, ob wir wollen oder nicht. Und ob die Mitmenschen das machen oder die Medien oder was auch immer, unsere Gedanken sind beeinflussbar. Und hier vorne, Antje sagte dann noch, und wir reflektieren nicht genug. Wir hören diese Dinge, ne, im Radio, Medien, Fernsehen. Und wie oft stellen wir die Frage, ist das eigentlich wahr, was ich da höre? Ist das, oder wenn wir Christen sind, ist das jetzt eigentlich dem Maßstab Gottes gemäß? Nee, wir hören das einfach und lassen uns berieseln von diesen Beeinflussungen. Was noch? Missverständnisse. Wir Frauen, ne? Da guckt eine mal nicht so freundlich wie sonst und ich denke den ganzen Tag, die hat was gegen mich. Kennen Sie das? Ah, oder kommt sowas bei Ihnen nicht vor? Das wollte die andere Frau gar nicht kommunizieren, aber so ist es bei mir angekommen. So entstehen Missverständnisse, ne, weil wir etwas hineininterpretieren in den Blick des anderen, in die Reaktion des anderen. Missverständnis, super Wort. Ja? Was ist denn da das Problem? Menschenfurcht. Wir wollen so gerne angenommen sein. Wir wollen so gerne dazugehören. Und darum sagen, das ist jetzt nicht in Ordnung oder das entspricht nicht den Maßstäben Gottes oder so, das ist ganz schwer. Ganz schwer. Denn dann stellen uns die anderen schon gleich in eine bestimmte Ecke. Und das geht bis hinein in die Bibelschule. Da, wir haben ja auch ein unterschiedlich freies Gewissen oder enges Gewissen, weil wir eben unterschiedlich sind. Und da gibt es Bibelschüler, die können sich eine bestimmte DVD anschauen, ohne dass sie damit Probleme haben. Ich will das jetzt gar nicht beurteilen. Aber dann gibt es andere mit einem sehr engen Gewissen, die sagen, also ich will den Film nicht sehen, der tut mir nicht gut. Und gehen raus, die werden richtig fertig gemacht von den anderen. Ach, du bist dir wohl zu fein dazu, ne? Und solche Dinge. Dann, oder man muss doch nicht so fanatisch sein, man muss ja auch als Christen offener sein. Und dann kommt sofort diese Kritik und dieses Gefühl, dann nicht mehr dazu zu gehören, nicht angenommen zu sein. Ist schwierig. Genau. Bitte? Vorurteile, gut, dass das Wort noch gekommen sind. Die haben zu tun mit der Art und Weise, wie wir geprägt sind, wie wir erzogen sind, die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Dann haben sich bestimmte Vorurteile entwickelt in unseren Gedanken und die abzubauen ist ganz schön schwer. Ich muss Ihnen dann ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Ich komme aus einem ganz kleinen Dorf. Und als ich Kind war, also ne, im letzten Jahrtausend, da hat man in einem kleinen Dorf keine Türen abgeschlossen. Jeder kannte jeden, alles war offen. Es sei denn, Zigeuner kamen in die Nähe. Wir wuchsen auf mit dem, alle Zigeuner stehlen. Ich weiß nicht, ob Sie so aufgewachsen sind, aber das Vorurteil war drin. Also bei Zigeunern muss man aufpassen, ne? Die stehlen. Und dann habe ich angefangen, Zigeunerarbeit zu machen und Zigeunerfreizeiten, Frauenfreizeiten mit Zigeunerfrauen durchzuführen. Und wunderbare Christen kennengelernt unter den Zigeunern, die das Stehlen längst abgelegt hatten. Aber für mich dieses Vorurteil abzubauen, das hat einen richtigen Willensakt gebraucht. Ich will nicht länger an diesem Vorurteil festhalten, weil es einfach nicht wahr ist. Und darum, was wahr ist, denken wir darüber nach. Und so kann es Vorurteile geben gegen bestimmte Menschengruppen, es kann Vorurteile gegen bestimmte Situationen geben. Das hat ganz viel zu tun mit unserer Prägung. Und hier merken wir schon, da sind Gefahren für unsere Gedanken und denen können wir uns nicht notwendigerweise entziehen. Da sind zum Beispiel all die schrecklichen Erlebnisse, die bestimmte Menschen durchgemacht haben, die verbunden sind mit unauslöschbaren Bildern, die einfach ablaufen. Das können ein Unfall gewesen sein, das kann Kriegserlebnisse gewesen sein, das können eine Vergewaltigung, was auch immer. Da sind manchmal Bilder, die haben sich so tief in die Seele eingeprägt und vielleicht, darüber haben wir auch hier am Tisch gesprochen, so tief, dass man nicht mal darüber reden kann. Vielleicht versucht man auch, es zu verdrängen, in die unterste Schublade zu bringen. Aber die Gefahr, dass es irgendwann und gerade dann, wenn man es nicht will, dass diese Schublade dann aufspringt, ist eben groß. Man kann auch Gedanken nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt unter den Teppich kehren. Irgendwann stolpert man dann über den Teppich, wenn der Hügel zu groß ist. Oder man kann Gedanken nur eine bestimmte Zeit unter einem Deckel halten. Irgendwann, ne, baut so viel Druck auf wie in einem Druckkochtopf, dann fliegt der Deckel in die Luft. Und dann kommt es zu solchen Explosionen und man fragt sich, was ist denn überhaupt geschehen? Wieso konnte eine solche Kleinigkeit eine solche Explosion auslösen? Nun, manchmal ist es ein Tropfen, ne, der das Fass zum Überlaufen bringt. Das ist nur der letzte Tropfen. Das Problem ist nur, das Fass war schon so voll. Da war schon so vieles reingestopft und irgendwann geht's dann nicht mehr. Aber dieses Verdrängen, dieses Nicht-drüber-reden, dieses so tun, als wäre es nicht geschehen, auch manchmal verharmlosen wir es, das machen wir übrigens auch mit Ängsten, da kommen wir heute Nachmittag nochmal dazu, das führt dahin, dass Dinge eben nicht verarbeitet werden. Im Gegenteil, es führt dazu, dass unsere Herzen entweder stumpf werden. Man muss sich ja irgendwie abschotten. Man muss sich ja schützen. Und dann baut man so eine Schutzmauer auf, weil man das nicht mehr erträgt, diesen Schmerz. Oder weil man den inneren Schmerz nicht erträgt. Bei jungen Leuten finden wir das öfter. Sie fangen dann an, sich zu ritzen. Dann braucht man den äußeren Schmerz, um mit dem inneren Schmerz, der durch die Gedanken ausgelöst wird, fertig zu werden. Also gibt es schon dramatische Situationen. Und wir sind vielleicht jetzt nicht in solch einer dramatischen Situation, wollen darum auch da nicht so lange stehen bleiben. Das ist heute Morgen kein Thema über Traumabewältigung. Aber manchmal sind Dinge so festgefahren in unserem Herzen, zum Beispiel Groll. Wir sind vielleicht so oft verletzt worden, dass unser Herz, unsere Gedanken nur noch erfüllt sind mit Groll. Oder wir sind so oft verletzt worden, dass wir verbittert sind. Und viele, viele Menschen sind einfach nur bitter. Auch von daher begegnen sie allen Menschen anderen mit Misstrauen. Oder eben man hat so negative Erfahrungen gemacht, dass man immer mit Angst reagiert. Denn unsere Gedanken, das hat ja eine Auswirkung. Und je nachdem, wie wir geprägt sind, welche Erfahrungen wir gemacht haben, wird das eben sich festsetzen. Und wenn es sich erst festgesetzt hat, dann davon loszukommen, das ist nicht einfach. Und von daher, als Kind habe ich dieses Lied, bestimmt kennen viele von Ihnen das auch, das Lied geschmettert, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten. Aber für mich habe ich aufgeschrieben, wie frei sind sie denn, wenn Gedanken zur Gewohnheit geworden sind, wenn die Sorgengeister uns nicht mehr schlafen lassen, wenn wir anderen Menschen nicht mehr offen und vertrauensvoll begegnen können, wenn wir Sklaven der eigenen negativen Gedanken geworden sind. Wie frei sind sie denn dann wirklich? Dann ist das, was Gott uns als wunderbares Potenzial gegeben hat, zu einem Fluch geworden. Und Gedanken können zu einer Geißel werden, zu einem Tyrannen, die uns nicht mehr schlafen lassen, die uns umtreiben, die uns das Leben schwer machen und unsere Beziehungen belasten. Darum ist es wichtig, dass wir über unsere Gedanken reden. Unser Denken bestimmt unser Leben. Und die große Frage ist ja, ist es möglich, aus diesem Raster herauszukommen? Ist es möglich, Veränderung der Gedanken zu erleben? Oder bin ich ihnen hilflos ausgeliefert? Und die tolle Antwort ist, nein, ich bin Ihnen nicht hilflos ausgeliefert. Es ist möglich, aus einem Denkschema auszubrechen. Es ist möglich, Kritiksucht, Ängste oder ein negatives Selbstbildnis meiner Vorstellungsleinwand abzulegen. Es ist möglich, aus den Furchen der Prägung, aus diesen eingefahrenen Gedanken herauszukommen. Es ist auch möglich, falschen Einflüssen geistig zu begegnen. Die sind da. Wir leben in einer Welt, in der wir vielen Einflüssen ausgeliefert sind. Ich kann mich nicht in einen Glaskasten setzen, auch nicht auf eine einsame Insel gehen. Ich bin einfach in dieser Welt und damit diesen Einflüssen ausgesetzt. Wie gehe ich damit um? In Hebräer 10, Vers 16 gibt es einen wunderbaren Vers. Da heißt es nämlich, dass Gott sagt, Hebräer 10, Vers 16, ich will mein Gesetz in ihr Herz und in ihren Sinn schreiben. Für Sinn könnte jetzt auch wieder Gedanken stehen. Ich will mein Gesetz in ihren Sinn oder in ihr Herz und in ihren Sinn schreiben. Und an ihre Sünden und ihre Ungerechtigkeit will ich nicht mehr denken. Mir geht es jetzt um diesen Teil A. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und hier ist das Geheimnis. Wenn wir so einen Vers lesen, dann sehen wir ja vielleicht erstmal rot. Ich will übrigens was vom Gesetz hören. Das ist das Christsein, mit dem ich nichts zu tun haben will, mit diesen Listen, du musst und du sollst und du darfst nicht. Gott ist so ein Spielverderber, er hat uns lauter Gesetze gegeben und das wollen wir nicht. Ist gut, wenn Sie das nicht wollen, das will Gott auch nicht, dass wir gesetzlich werden und versuchen, anhand von Gesetzen irgendwie seine Gunst zu erweisen, seine Gunst zu bekommen. Wenn er sagt, ich will mein Gesetz in ihr Herz schreiben, dann redet er hier vom Neuen Testament her kommend von seinem Gesetz der Liebe, der Barmherzigkeit, der Wahrhaftigkeit, der Freundlichkeit. Das ist all das, was wir vorhin in Philipper 4, Vers 8 gelesen haben, was wir ja uns eigentlich wünschen, aber was wir so oft alleine nicht hinkriegen. Dann nehmen wir uns in der Silvesternacht vor, nächstes Jahr bin ich freundlicher mit der und der Person. Wie lange hält's? 2 Wochen? Oder 2 Tage? oder wir nehmen uns vor, dieses oder jenes anders zu machen. Und wir wissen genau, aus eigener Kraft kriegen wir das nicht hin. Da können wir uns noch so viel vornehmen. Ich werde jetzt in Zukunft nicht mehr so beleidigt reagieren, wenn man mich mal nicht freundlich begrüßt. Oder ich werde jetzt nicht mehr jeden Blick interpretieren, ne, der mir nicht so wohlgesonnen zu sein scheint. Nein, er sagt, ich will mein Gesetz der Liebe und der Freundlichkeit und der Wahrhaftigkeit, mein Liebe der Barmherzigkeit in eure Herzen schreiben. Ja, macht er das automatisch? Nein. Gott ist Gott. Und souverän. Und er könnte das tun. Er könnte uns alle in die Knie zwingen, aber das will er nicht. Gott will eine freiwillige Liebesbeziehung mit uns. Und er wird sein Gesetz nur in unsere Herzen schreiben, wenn wir unser Herz ihm geschenkt haben. Er wird uns nichts überstülpen. Er macht aus uns keine Roboter. Er macht aus uns keine Marionetten, obwohl er das könnte von seiner Macht her. Das will er nicht. Er wartet darauf und sagt, ich will dich beschenken, ich will dir deine Sünde vergeben, ich will dir ewiges Leben schenken und dann will ich mein Gesetz in dein Herz schreiben. Und dann kannst du anfangen, mit diesem neuen Herzen, mit diesen neuen Gedanken dein Leben zu leben. Das heißt nicht, dass über Nacht alles anders ist, aber das ist die Grundlage. Stehe ich auf dieser Grundlage, ist Jesus Christus schon Ihr Heiland. Haben Sie ihn eingeladen, in Ihr Leben zu kommen, damit er anfangen kann, auch Gedanken zu verändern, das Herz zu verändern, sein Gesetz in unsere Herzen zu schreiben. Also die Grundvoraussetzung ist, ihm zu gehören. Ich habe ja vorhin erzählt, ich war 16, als ich ihn bewusst eingeladen habe in mein Leben. Meine Mutter war 62, als sie das getan hat und ganz bewusst ihr Leben Jesus gegeben hat. Das Alter spielt da keine Rolle. Mein Stiefvater war 72. War schön, dann in der Familie zu erleben, wie Einzelne begriffen haben, ich brauche diesen Jesus. Nun, wäre es ja schön, in dem Augenblick, wo ich Jesus annehme, ist alles anders. Ne? Dann kommen wir zu so einem Vers wie in 2. Korinther 5, wo steht, ist jemand in Christus, der ist eine neue Kreatur. Altes ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Jetzt sind alle Christen nur noch freundlich und lieblich und wahrhaftig und mir sind doch andere begegnet, vor allen Dingen, wenn ich mir selbst begegne, dann sehe ich, was da manchmal in meinem Herzen abläuft. Wenn ich aber auf diesem Fundament stehe, dann habe ich ein Fundament, auf das ich aufbauen kann und jetzt sind wir gefordert. Jetzt müssen wir tatsächlich einige Dinge tun. Da geht es nicht darum, bestimmte Gesetze zu erfüllen, sondern jetzt geht es darum, dass wir zum Beispiel unsere Vorstellungskraft positiv einsetzen. Ich kann entscheiden, welche Filme da ablaufen. Wenn da ein negativer Film abläuft, bin ich dem nicht ausgeliefert. Ich kann sagen, stopp. Ich muss mir diesen Film nicht anschauen, im Sinne von, ich bin verletzt worden und diese Szene läuft immer wieder ab. Kennen Sie das, was der andere gesagt hat und wie er es gesagt hat? Und morgen denke ich auch wieder dran und übermorgen auch. Und man streut immer wieder Salz in die Wunde und wundert sich, dass die Sache nicht heilen kann. Ich kann sagen, nein, ich vergebe dieser Person und ich lasse diesen Film nicht mehr ablaufen. Kommen die Gedanken nochmal? Ja, sie kommen, aber ich sage, nein. Dem Film lasse ich nicht mehr ablaufen. Die Sache ist erledigt. Das ist das eine. Ich kann dieses Stoppschild aufstellen, aber ich kann auch überhaupt andere Bilder einspeichern. Ist doch, was ich für eine DVD einlege, entscheide ich doch. Ne? Ich kann mir irgendwas anschauen oder etwas, was meiner Seele gut tut. Ich erzähle Ihnen von der Frau, die abnehmen will. Also die will abnehmen, aber auf ihrer Leinwand läuft die Sahnetorte ab und die Eisbecher und die Schokolade, die sie so gerne isst. Was denken Sie, was die Frau tut? Sie isst Sahnetorte und Eisbecher. Denn das, was wir anschauen, gewinnt Macht über uns. Da war diese Frau, die abnehmen wollte und sie ist in die Stadt gefahren oder sie musste in die Stadt zum Arzt, hat sie ihre Freundin angerufen und gesagt, du, ich muss unbedingt in die Stadt heute. Kannst du bitte dafür beten, dass ich nicht in dieses bestimmte Café gehe? Da gab es nämlich so tolle Sahnetorte. Hat sich aber so ein Hintertürchen aufgelassen und hat gesagt, es sei denn, vor dem Café ist direkt ein Parkplatz frei. Und dann ist sie in die Stadt gefahren und am Abend hat ihre Freundin sie angerufen und gesagt, wie war das denn in der Stadt? Ja, gut. Warst du in dem Café? Ja. Und? Hast du auch Sahnetorte gegessen? Ja, zwei Stück. Ja, aber war denn da ein Parkplatz frei direkt vor dem Café? Ja, als ich das vierte Mal vorbeigefahren bin. Seht ihr, da lief ein Film ab, Sahnetorte in diesem Café. Und dieser Film hat sie, ihr Auto ganz automatisch, ganz von alleine, musste sie immer wieder diese Straße langfahren, bis da ein Parkplatz frei war. Das macht die Vorstellungskraft mit uns. So wie sie andere Dinge auslöst. Ich war in der Schweiz und war allein in einem Haus. Und wenn man so alleine in einem fremden Haus ist, dann hört man ja Geräusche, die man zu Hause gar nicht hört. Da kennt man ja auch jede Geräusche, jedes Geräusch. Und meine Gastgeber, die mussten abends schon weg und haben gesagt, du hör mal, geh morgen früh an den Kühlschrank, mach dir Frühstück und dann zieh die Tür hinter dir zu, alles gut, ja. Und ich war da allein in diesem Haus und ich hörte Geräusche. Und meine Vorstellung fing an zu rotieren. Ich sah den Einbrecher. Ich saß senkrecht im Bett, starrte auf die Türklinke. Wann bewegt sie sich? Kennen Sie das? Schweißperlen auf der Stirn, ne? Meine Vorstellungskraft hatte mich im Griff. Und erst als ich dann sage, stopp, Anita, stopp mit diesem Film. Und selbst wenn ein Einbrecher da wäre, würde es dir jetzt auch nicht viel nützen, da ne, mit Schweißperlen im Bett zu sitzen. Schalte dein Denken ein und stell dich unter den Schutz Jesu. Und dann habe ich das auch gemacht und der Blutdruck sank allmählich. Und später habe ich dann festgestellt, es war nur ein Marder. Aber ich sah den Marder auf dem Dach, der darum gepoltert hat. Aber das macht die Vorstellungskraft mit uns. Wie setzt du deine Vorstellungskraft ein? Welchen Filmen erlaubst du abzulaufen? Und wir entscheiden das. Sind das ständig die Filme der Vergangenheit, wo wir eben negative Erfahrungen gemacht haben? Oder kann ich mal einen Schlussstrich ziehen? In Jesaja 53 steht, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, also wo ich selbst schuldig geworden bin, aber da steht auch, er ist für meine Wunden gestorben. Wenn andere mir Wunden zugefügt haben, wenn andere mich verletzt haben, dann darf ich das auch zum Kreuz bringen. Und in Jesaja 43 steht, jetzt gedenket nicht an das Vorige, denkt nicht länger an das, was war. Wenn du das praktizierst, dann werden Wasserströme durch die Wüste fließen und dein Leben wird aufblühen. Warum laufen wir rum mit so einem Klotz am Bein, wenn ich das doch alles ans Kreuz zu Jesus bringen kann? Er wartet nur darauf, es uns abzunehmen. Weil wir wissen aus Erfahrung, dass das nicht immer so ist mit unserer Vorstellungskraft. Wir hatten eine Missionarin, die kam zu Besuch, hat die Andacht gehalten bei uns in der Schule und hat gefragt, wenn ich die Gedanken auf die Leinwand projizieren könnte, für alle lesbar, wer würde sich zur Verfügung stellen? Würden Sie? Ich nicht. Ich gebe keine Garantie, dass ich 20 Minuten lang nur liebliche, reine, wahrhaftige, freundliche Gedanken denke. Ich bin noch manchmal erschrocken, was mir da durch den Kopf schießt. Wirklich erschrocken. Da gibt es diesen Spruch, den vielleicht einige von Ihnen kennen. Wenn jeder hätte an seiner Stirn ein Fensterlein, das jeder könnte sehen hinein. Ach, was gibt das ein Laufen, um Mathe-Scheiben einzukaufen? Wenn andere da reingucken könnten, hätten wir alle eine Mathe-Scheibe. Wir wollen nicht, dass andere sehen, was da abläuft, weil wir genau wissen, da laufen oft Dinge ab, die da nicht hingehören. Aber was ich uns sagen möchte, wir haben das in der Hand. Ich bin dem nicht hilflos ausgeliefert. Ich kann gute, schöne Bilder dort ablaufen lassen. Ich kann lernen, Philipper 4, Vers 8 umzusetzen. In 2. Korinther 10, die Verse 4 und 5, da steht, dass wir Gedanken, Gebäude gefangen nehmen sollen. Und das, finde ich, ist ein schönes Bild, wenn wir an diese Korintherstelle, ich sage diese Verse extra, weil einige schreiben diese Bibelverse mit, und dann kann man sie auch zu Hause nochmal nachlesen. 2. Korinther 10, da heißt es in den Versen 4 und 5, denn die Waffen, mit denen wir kämpfen, sind nicht schwach wie Menschenwaffen, sondern mächtig durch die Kraft Gottes, um Befestigungen zu zerstören. Und der nächste Vers sagt, um welche Befestigungen es geht. Wir zerstören nämlich damit Gedankengebäude und alles Hohe, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen alles Denken gefangen und führen es zum Gehorsam gegen Christus. Und dieses Bild gefällt mir, wenn da ein Denken durch meinen Kopf schießt, von dem ich genau weiß, das widerspricht den Maßstäben Gottes, das widerspricht dem, was in Philipper 4, Vers 8 steht, dann nehme ich das gefangen, dann fange ich diese Gedanken ein und stelle sie unter den Gehorsam Christi, denn die Wahrheit Gottes wird uns frei machen, da finden wir echte Freiheit. Also die Vorstellungskraft so einsetzen, dass da gute Bilder ablaufen. Das Zweite, wir können positive Ziele stecken. Auch das ist ganz wichtig, damit wir aufhören, nur klein und nebensächlich und unscheinbar von uns zu denken. Wir sind nie zu alt, um noch Ziele zu stecken, um auch noch schöne Dinge zu erhoffen von der Zukunft, egal wie alt wir sind. Und Ziele motivieren und Ziele setzen Energien frei. Und wir können positive Gedanken einüben oder Gewohnheiten einüben. Und da möchte ich einige nennen. Also wir können zum Beispiel negatives Denken ablegen, indem wir einige Wörter aus unserem Vokabular streichen. Sowieso, das ist so ein Wort. Mich hört sowieso keiner. Mich mag sowieso keiner. Und ob ich einen Vorschlag mache oder nicht, das interessiert sowieso keinen. Und ob ich da bin oder nicht, das merkt sowieso keiner. Und ob ich beim Friseur war oder nicht, das merkt er sowieso nicht. Und ob ich den Tisch schön decke oder nicht, das ist ihm sowieso egal. Kennen wir das? Sowieso. Was für ein negatives Wort. Vielleicht sollten wir das mal aus unserem Vokabular streichen. Oder das Wörtchen aber. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Dann kommen wir nach Hause von so einem Frauentag und sagen, es war ja ganz schön, aber. Und dann werden wir erstmal die Dinge aufzählen, die nicht so schön waren. Ne? Und dann meinen wir noch, das wäre nicht negativ, wenn wir das tun, sondern einfach nur realistisch. Wir Deutschen, wir haben eben keine rosarote Brille auf, sondern wir sehen die Dinge, wie sie wirklich sind. Und darum nennen wir auch die negativen Dinge. Ne? Aber wir machen uns selbst was vor. Wir sind negativ. Da kriege ich eine Karte aus Mallorca. 12 Tage waren die Leute da. 10 Tage hat die Sonne geschienen. 2 Tage hat es geregnet. Und was steht auf der Karte? Wir hatten 2 Tage Regen. Warum schreibt niemand auf die Karte, wir hatten 10 Tage Sonnenschein? Das Positive nehmen wir so selbstverständlich hin. Und das Negative müssen wir immer erwähnen. Und vielleicht können wir nicht ganz ohne dieses Aber leben. Aber vielleicht können wir es mal umdrehen. Und das ist eine Gewohnheit. Ich werde nicht mehr sagen, es war ja ganz schön, aber, sondern da war zwar eine Sache, die mir nicht gefallen hat, aber es gab so viele tolle Sachen, davon will ich jetzt berichten. Also ich erwähne die negative Sache immer noch, aber ich bleibe nicht bei dem Negativen stehen. Und so oft bleiben wir bei dem Negativen stehen und wundern uns, dass wir unsere Freude verlieren. Ein anderes Prinzip ist das Danken. Maria von Ebner-Eschenbach hat gesagt, wenn du Gott für alles danken müsstest, hättest du keine Zeit mehr, dich zu beklagen. Wir hatten einen Gastlehrer bei uns und der hat gesagt, dass er von seinen Studenten in Amerika erwartet hat, dass die 30 Tage lang jeden Tag 10 Dinge aufschreiben, für die sie dankbar sind und nichts darf sich wiederholen. Und ich dachte, das sollte ja nicht schwer sein, das probiere ich auch. Am 12. und 13. und 14. Tag wurde es immer schwieriger. Ich hatte schon für Haare, Zähne, Füße, Augen, für Freunde, Essen, Trinken, Haus und für ich wusste nicht mehr, für was ich noch danken sollte. Ich musste richtig nachdenken. Und der Peter Hane hat gesagt, wer nicht dankt, ist gedankenlos. Der wahre Denker dankt. Also Denken und Danken gehört ganz eng zusammen. Ich musste richtig denkend durch den Tag gehen, wofür kann ich denn noch dankbar sein, um wieder 10 Dinge zu finden, die ich nicht in den Tagen vorher schon erwähnt hatte. Also mit dem Danken ist das eine tolle Sache. Und ich habe euch was mitgebracht von einer Frau. Sie schreibt Folgendes. Ich bin dankbar für die Steuern, die ich zahle. Haben Sie schon mal gesagt? Ich bin dankbar für die Steuern, die ich zahle, weil das bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen. Ich bin dankbar für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt, weil das bedeutet, ich habe genug zu essen. Ich bin dankbar für das Durcheinander nach einer Feier, das ich aufräumen muss, weil das bedeutet, ich war von lieben Menschen umgeben. Ich bin dankbar für den Rasen, der gemäht, die Fenster, die geputzt werden müssen, weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause. Ich bin dankbar für die Parklücke ganz hinten in der äußersten Ecke des Parkplatzes, weil das bedeutet, ich kann mir ein Auto leisten. Ich bin dankbar für die Frau, die in der Gemeinde hinter mir sitzt und falsch singt, weil das bedeutet, ich kann gut hören. Ich bin dankbar für Müdigkeit und schmerzende Muskeln am Ende eines Tages, weil das bedeutet, ich bin fähig, hart zu arbeiten. Und ich bin dankbar für den Wecker, der morgens klingelt, weil das bedeutet, mir wird ein neuer Tag geschenkt. Sind wir dankbar? Das Dankbarsein wird uns davor bewahren, in diese negative Abwärtsspirale zu kommen. Und dankbare Menschen sind zufriedene Menschen. Und zufriedene Menschen sind gesündere Menschen. Unser Denken bestimmt unser Leben, weil das Danken das Denken voraussetzt, müssen wir anfangen zu denken. Wie viel Grund haben wir, dankbar zu sein? Und es gibt noch ein Prinzip, das ich erwähnen möchte. Und dann sind wir auch fast am Schluss. Es ist dieses Prinzip, was mache ich mit Gedanken, die ich einfach nicht loswerden kann. Und jetzt werde ich endlich diese tolle Deko lüften hier. Haben Sie sich schon gewundert, was das hier soll? Also wir werden kein Abendmahl feiern. Ne? Okay. Hier habe ich etwas Kleines aufgebaut und dies ist jetzt ein Bild von meinen Gedanken. Die sind nicht weiß und schön, sondern die sind ein bisschen gefärbt, beeinflusst von den Medien, beschmutzt durch was auch immer. Und ich würde diese Gedanken so gerne loswerden, aber die haben sich so festgesetzt. Das wäre doch schön, wenn man das einfach umkippen könnte und das rauswerfen könnte, um mit neuen Gedanken dann loszuziehen. Das geht nicht. Ich kann das nicht einfach rausschmeißen. Wenn sich das erstmal festgesetzt hat, dann sitzt das. Ja, kann ich es dann gar nicht loswerden? Doch, wir lesen im Psalm 119, dein Wort bewahre ich in meinem Herzen, Vers 11, oder in meinen Gedanken, damit ich nicht gegen dich sündige. Mit anderen Worten sagt er, dein Wort hilft mir, ja, dass aus dem Schatz meines Herzens Gutes herauskommt und nicht Böses. Das Geheimnis ist also, ich lasse Gottes Wort hineinfließen in meine Gedankenwelt und Gottes Wort tut etwas Großartiges. Ich kann diese Gedanken nicht loswerden, es sei denn, ich lasse Gottes Wort hineinfließen. Und dieses Wort Gottes, das in der Bibel auch bezeichnet wird, und manchmal dauert es lange, bis sie gehen. Ich muss sie ein bisschen nachhelfen. Das Glas ist ein bisschen zu weit. Ich habe es vorher nicht ausprobiert. Aber Sie haben beim ersten Ball gemerkt, wenn genug Wasser hineinfließt und wenn ich hier dieses Wort jetzt, ich will hier nicht alles nass machen, richtig mit einem Schwung hineingießen würde, würden die Bälle fliegen. Gottes Wort reinigt unsere Gedanken. All das, was uns so zu schaffen macht, all das, was wir nicht loswerden können, alles, was ich alleine nicht bewältigen kann, da steht ein Gott und sagt, bring es doch mir. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, mit Gedanken, die euch so zu schaffen macht. Bringt es mir. Ich will euch Ruhe geben. Ich will auch das aufgewühlte oder verbitterte oder grollende Herz will ich reinigen und zur Ruhe bringen. Das ist das Angebot, das Gott uns macht. Und schließen möchte ich mit Psalm 1. In Psalm 1 werden zwei Menschengruppen beschrieben. Da sind einmal die Menschen, und dieser Psalm bestätigt noch einmal, was ich hier gerade demonstriert habe, bestätigt noch einmal, was das Wort Gottes tut. Da heißt es in Vers 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz oder denkt über sein Gesetz nach, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Zwei Gruppen von Menschen. Hier sitzen die Spötter. Hier sitzen die mit all ihren negativen Gedanken. Hier sitzen die, die mit Gott nichts am Hut haben und mit seinem Wort erst recht nicht. Und von ihnen wird gesagt, wie Spreu, die der Wind verweht. Und dann sind da die anderen, die Freude haben am Gesetz des Herrn, die Freude haben am Wort Gottes, die sich mit ihm beschäftigen, die ihm erlauben, ihr Denken, ihr Leben neu zu gestalten. Und von ihnen wird gesagt, wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Wir müssen wählen, auf welcher Seite wir stehen wollen. Aber es gibt kein Mittelding. Wir sind entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Entweder wie Spreu oder aber wie ein Baum. Was wollen wir sein? Es hängt ab von unseren Gedanken. Denn unser Denken bestimmt unser Leben. Und wenn wir unser Denken ausrichten auf Gott, ihn einladen in unser Leben und ihm erlauben, unser Denken und somit auch unser Leben zu erneuern, dann kann dieses Bild auf uns zutreffen. Ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Das Bild wird in Jeremia noch einmal aufgegriffen und dort wird hinzugefügt, dieser Baum fürchtet die Dürre nicht. Natürlich gibt es schwierige Tage in unserem Leben, schwere Stunden. Aber wenn wir ein Baum sind, der tief gewurzelt ist, der an die Wasserquelle angeschlossen ist, dann werden wir auch in solchen schweren Zeiten überstehen. Und das war ja das, was viele von Ihnen auf die Zettel geschrieben haben. Das ist ein Baum, der Hoffnung hat zu überleben. Spreu wird der Wind verwehen. Ein Baum, der steht. Tiefe Wurzeln. Und der steht und wird bewahrt von Gott und bringt Frucht bis hinein in die Ewigkeit. So ein Leben lohnt sich. Und so ein Leben wünsche ich einem jeden von uns.